MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Ich darf jetzt herzlich Mohammad Khurshid begrüßen. Sie sind in Libanon geboren, sind nach Österreich gekommen, sind österreichische Staatsbürger, sind ein Soziologe, ein Religionspädagoge und Sie sind jetzt Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Herr Professor, ich möchte mit einer Zahl beginnen. Es gibt in Österreich eine Umfrage, dass 30% der Österreicher und Österreicherinnen nicht neben Muslime wohnen möchte. Also die möchten keine Nachbarn haben, die den islamischen Glauben haben. Warum ist das so?
Es gibt viele Studien, die das bestätigen, dass mehrheitlich der Menschen, sei es in Österreich oder wo ich jetzt tätig bin in Deutschland, den Islam und Muslime ja mit negativen Aspekten assoziieren, vor allem mit Gewalt, mit Gefahren, mit menschenfeindlichen Aspekten, frauenfeindlichen Aspekten, so dass man Angst hat und also es gibt Studien, die zeigen, die Menschen haben am meisten Angst vor dem Islam und vor Muslimen in den Städten und in den Bundesländern, wo am wenigsten Muslime leben. Das heißt, viele davon sind abstrakte Ängste. Sobald man wirklich ins Gespräch kommt, sieht man, oh, die sind doch nett. Aber die Statistiken zeigen, dass über 60% eigentlich der Menschen in Österreich wie in Deutschland den Islam Muslime eher mit negativen Aspekten assoziieren. Und deshalb 30%, was ich jetzt, als ich das von Ihnen gehört habe, eher positiv.
Dass es so wenig ist.
Ja, positiv. Eben, okay. Ich hätte gedacht, sogar noch mehr.
Naja, die wollen dezidiert keine Nachbarn haben, die Muslime sind.
Das ist ja, schon das sind ne? Ängste leider. Und wir müssen lösungsorientiert überlegen, was können wir und sollen wir dagegen tun. Und vor allem das finde ich sehr wichtig, dass die Muslime selbst auch für positive Erzählungen sorgen. Das heißt, dass sie auch sagen, es geht nicht nur darum, dass die anderen sich jetzt mit uns beschäftigen sollen, um zu sehen, ob wir doch gefährlich sind oder nicht, sondern wir müssen proaktiv, progressiv nach vorne schauen und positives Vermitteln auch über den Islam, über Muslime, aber auch den Menschen ermöglichen, Positives zu erfahren.
Aber diese positive Erzählung oder diesen positiven Narrativ, der geht eher unter von liberalen Muslimen, sondern die Lautstarken, die mit dem Megafon schreien, sind die Salafisten und Islamisten oder
so
die jungen Prediger, die auf der Straße stehen und ein Kalifat fordern oder vor dem Brandenburger Tor ein öffentliches Gebet abhalten. Warum ist die Mehrheit der Muslime nicht in der Lage, die Erzählform umzudrehen?
Ich habe den Eindruck, dass bei der Mehrheit der Muslime, da sind eher die Friedlichen eigentlich, die aber leise sind, das Bewusstsein noch nicht da ist, wir tragen viel Verantwortung und das Schweigen oder dieses Leisesein ist Teil des Problems und nicht der Lösung. Und es reicht nicht zu sagen, wie ich immer wieder höre, auch von den großen Moscheevereinen, oder Gemeinden, bei uns radikalisieren sich keine Jugendlichen oder kaum, deshalb müssen wir uns mit dem Ganzen nicht befassen. Dabei versäumt man zu überlegen, es reicht nicht zu sagen, ich bin friedlich, ich lebe nur privat für mich. Schön und wichtig, aber darüber hinaus muss man überlegen, welchen Beitrag leiste ich da jetzt, um andere, also Moscheegemeinden, dass sie Jugendliche erreichen, die man sonst so nicht erreicht, über Social Media zum Beispiel. Wo sind die Moscheegemeinden in den Social Media? Aber auch die Muslime selbst, die sonst leise sind, wo ist mein Beitrag, um etwas in der Wahrnehmung des Islams in der Gesellschaft, was trage ich da bei? Indem ich leise bin, lasse ich ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird gefüllt eben von den Falschen, wie Sie sagen, von islamistischen Angeboten. Die sind zwar wenig, aber so laut, dass am Ende die Mehrheit der Menschen den Islam eher mit diesen negativen Aspekten assoziiert.
Aber diese islamistischen Stimmen, Sie sagen, sie sind sehr wenig, sie sind wenig, aber in der Masse sehr groß. Sie haben Social Media angesprochen, wir haben jetzt derzeit seit Jahren einen Tsunami auf TikTok von Salafisten und Extremisten mit Millionen Jugendlichen, die das begeistert klicken. Wir kennen die Auswirkungen. Professor Peter Neumann spricht von TikTok-Terroristen. Wir haben fast jede Woche eine Meldung, dass Jugendliche verhaftet werden, weil sie dem IS über das Internet treu schwören. Also wir haben diesen Taylor Swift-Attentäter gehabt, der sich auch über das Internet radikalisiert hat. Und es vergeht keine Woche seit Monaten, wo kein Jugendlicher, der sich nicht über das Internet radikalisiert hat, verhaftet wird. Warum kriegt man dieses Problem nicht in den Griff? Ganz im Gegenteil, es wird sogar noch größer derzeit.
Weil die Alternativangebote fehlen. Die Social Media haben etwas Neues eigentlich eingebracht, und zwar durch den Algorithmus werden bestimmte Narrative so schnell und so oft wiederholt, dass daraus, ich nenne das, eine Großerzählung entsteht. Mhm. Und diese Großerzählungen, und das ist jetzt ein Wandel im islamistischen Kontext, Islamisten verwenden, anders als Salafisten, heute weniger eine rein dogmatische Sprache. Sie zitieren nicht so viel vom Koran und Sunna des Propheten, Hadithe und so weiter. Das ist zu sperrig. Also viele Jugendliche interessieren sich für das nicht, sondern sie verwenden mehr eine eher emotionalisierende und moralisierende Sprache im Sinne von, wir müssen zusammenhalten gegen diesen bösen Westen, genau, weil die uns diskriminieren. Solche Begriffe wie antimuslimischer Rassismus, Islam oder Muslimfeindlichkeit, die werden inflationär eingesetzt heute und sogar instrumentalisiert, um zu sagen, hier, der böse Westen und hier die Muslime als Opfer. Oder sie verwenden Begrifflichkeiten heute, Islamisten wie weißer Mann, People of Color, um anzudocken an Termini. Das
gemeinsam mit den Linken zu
tun. Genau, und deshalb sieht man das, Unterstützung durch Linke, die mir erzählen, oh, diese armen Muslime, wir müssen sie unterstützen, ohne zu durchschauen, wer steht dahinter und was sind das für Gruppierungen. Aber die Sprache hat sich so verändert und so docken sie an viele junge Muslime, die nicht unbedingt jetzt interessiert so für Religion, aber durch diese Emotionalisierung, im Sinne von, wenn du nichts tust jetzt für die Unterdrückten, bist du ja ein Verräter, man redet einem schlechtes Gewissen ein und dann gehen viele auf die Straße und wollen dies und jenes, ohne dass sie wirklich jetzt Religion im Vordergrund haben.
Aber gibt es den jungen Menschen nicht auch eine Identität, die sie in der Mehrheitsgesellschaft offenbar nicht haben oder nicht finden können?
Es geht um identitätspolitische Aspekte letztendlich, weil warum solidarisieren sie ja miteinander. Es ist ja auch auf der Suche nach diesem Wir-Gefühl. Wir. Nur das Problem ist normalerweise eine gesunde Identität, auch eine kollektive, ist in der Lage zu sagen, wofür man ist, was möchte man, womit bereichert mich meine Religion. Unsichere Identitäten, die brauchen eine Ab- und Ausgrenzung von einem vermeidlichen und meist konstruierten Feindbild, um zu sagen, wir sind nicht dieses Feindbild. Wir können sagen, was wir nicht wollen, aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, was wir wollen. Und das ist das Problem mit den Islamisten. Sie emotionalisieren die Menschen, wir müssen zusammenrücken gegen diesen bösen Feind. Und man sieht das auch gerade seit dem 7. Oktober 2023, Thema Nahostkonflikt, das wird sehr stark instrumentalisiert, wenn man hier damit spielt, mit den Emotionen, sagt, ja, schau mal, wie das läuft dort im Nahen Osten, der Westen einseitig auf der einen Seite gegen die andere Seite. Das verstärkt dieses Narrativ, der Westen ist unser Feindbild.
Sieht man das ja in vielen Schulen, Lehrer berichten, auch in Österreich, Deutschland noch mehr, wie sehr sich Jugendliche indoktrinieren lassen, einerseits von diesen islamistischen identitätsbildeten kurzen Befehlen, Geboten, Haram, Halal, also was verboten und was erlaubt ist. Auf der anderen Seite, Sie haben schon angesprochen, dieser Antisemitismus, wo 16-, 17-jährigen Mädchen erklären, sie müssten das Kopftuch aufsetzen und andere werden gemobbt. Und das ist jetzt kein Einzelfall, sondern das ist eine Dynamik, die derzeit in den Schulen sich entwickelt, wo alle nur mehr Hilfe und Alarm schreien. Ja? Und wie kann man denn entgegenwirken? Ist das nicht schon zu spät? Kriegt man diese Jugendlichen noch zurück?
Ja, wir müssen nicht nur zuschauen, passiv zuschauen. Und ich merke auch, dass die Politik erst einschreitet, wenn etwas passiert. Beispiel in Deutschland, wir hatten einen Anschlag in Solingen gehabt im Sommer. Daraufhin Ministerium, Innenministerium sagt, oh, wir brauchen jetzt Taskforce, um zu überlegen, was wir gegen Radikalisierung, gegen Islamismus tun sollen. Es muss was geschehen, also so wie Feuerlöscheraktionen. So. Ja. Kommt das Feuer, dann überlegt man, was können wir machen, um das Feuer zu löschen. Aber das Feuer hat schon einiges zerstört inzwischen. Und deshalb ist die Frage berechtigt. Also wenn zu viel zerstört wird, wo sollen wir dann da anfangen? Deshalb, man muss sofort eigentlich anfangen mit Maßnahmen, präventiv, nicht warten, bis was passiert, präventiv, um zu sagen, wie können wir diese jungen Menschen erreichen? Welche auch, ich bin kein Jurist, aber gibt es juristische Maßnahmen auch, um Social Media etwas stärker zu kontrollieren? Vielleicht sogar Verbote für bestimmte Plattformen?
Diskutiert. Ja, unter 16 derzeit.
Darüber sollte man diskutieren, eben. Also wie können wir unterbinden diese Möglichkeiten, die uns irgendwie also, oder außer Kontrolle geraten sind, endlich Social Media. Und auf der anderen Seite, was für Alternativen können und sollen wir anbieten, gemeinsam mit vernünftigen Muslimen, liberalen muslimischen Gemeinden oder muslimischen Akteuren, welche, also wie können wir die Jugendlichen erreichen?
Aber offenbar, wie Sie vorher gesagt haben, putzen sich die Islamverbände eher ab ja. und sagen, das hat mit uns nichts zu tun, das ist eine kleine Gruppierung und bei uns passiert das nicht. Ja. Das merkt man auch nach dem Attentat oder nach dem Terroranschlag der Hamas, wurde in den Moscheen kaum ja. auf diesen grauenhaften und barbarischen Angriff eingegangen. Ganz im Gegenteil, es gibt auch in Deutschland einige Hetzer, Imame, die antisemitisch sich geäußert haben, auch in Österreich. Ja. Da ist doch ja. noch viel Arbeit innerhalb der Moscheen notwendig, dass sowas nicht passieren kann.
Naja, der Staat muss hier schon stärker eingreifen. Also, dass man immer mit dem Argument kommt und sagt, das sind innermuslimische Angelegenheiten, was in den Moscheen geschieht und so, da mischen wir uns nicht ein.
Das heißt, der Staat muss gezielt in die Moscheen rein.
Und vor allem, der Staat sollte Programme entwickeln, nach welchen Kriterien können wir bestimmte Moscheen, Moscheegemeinden fördern, ohne dass der Staat jetzt auf seine Säkularität verzichtet. Weil ich kenne das Dilemma, dass der Staat sagt, ich bin säkular, ich mische mich nicht. Es geht nicht darum, Muslime vorzuschreiben, welchen Islam sie vertreten sollen, aber klare Kriterien zu erstellen und zu sein, wer diese Kriterien nicht erfüllt oder verstoßt gegen klaren Angaben, so über die wir uns vorher einigen, diese Moschee muss geschlossen werden oder bekommt keine Fördergelder.
Wurden nicht klar die Grenzen gesetzt, dass man sagt, das sind rote Linien bei der Integration oder wie sich Einwanderer in dem Film verhalten müssen? Hätte man da nicht klarer eine Brandmauer aufbauen müssen und sagen, okay, so weit geht's, aber das ist nicht mehr möglich? Hat man da zu lange zugeschaut? War man zu tolerant?
Seit dem 11. September haben wir das Problem, dass man erst dann aktiv eingreift, wenn die Bombe in die Luft geht, wenn terroristische Anschläge da sind. Man hat noch immer nicht verstanden, dass wenn die Bombe losgeht, dahinter, davor war ein langer ideologischer Prozess. Und dann kommt Politik oder die argumentieren auch Juristen und sagen, ah, Meinungsfreiheit. Mhm. Und solange jemand nicht proaktiv fordert, jetzt geht und tötet jemand oder schmeißt diese Bombe in die Luft, das ist noch Meinungsfreiheit zu sagen, der Westen ist unser Feindbild und so weiter. Aber da muss man eingreifen.
Darf ich kurz einhaken, es gibt vor kurzem einen Fall in Deutschland, in Bonn, wo so ein salafistischer Imam eigentlich ausgewiesen hätte werden sollen. Der ist in Schubhaft gekommen. Die Begründung des Gerichts war, glaube ich, verfassungsfeindlich und extremistisch. Er hätte den Kosovo abgeschoben werden müssen. Er hat Einspruch erhoben, Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung, und das Gericht hat ihm Recht gegeben. Ist das nicht eine Unterwerfung des Staates vor dem politischen Islam?
Ich finde, der Staat muss in diesen Fragen des politischen Islam sich neu erfinden eigentlich und neue Gesetze überlegen. Nicht im Sinne der Restriktion oder im Sinne der Verhinderung der Religionsfreiheit, sondern im Sinne des Schutzes aller. Und auch an erster Stelle, man schützt die Muslime selbst, man schützt die muslimischen Jugendlichen. Ich habe mit vielen radikalisierten Jugendlichen zu tun. Was denken Sie, was die Eltern, was die Familien darunter leiden? Die Eltern, die Familie sind an erster Stelle froh und dankbar, wenn der Staat ihre Kinder schützt vor Radikalisierung. Das heißt, wir müssen schon hier überlegen, ernsthafte Schritte und über den eigenen Schatten hinausspringen und sagen, wir haben hier einen Sonderfall, wir haben Probleme, da müssen wir agieren und nicht nur reagieren.
Muss man nicht auch muslimische Eltern in die Pflicht nehmen? Die Kinder sitzen zu Hause 8 Stunden am Handy, es wird nicht ordentlich gefördert, dass sie Deutsch können. In den Schulen ist vielen egal. Also ich berichte jetzt nur, was Lehrer erzählen. Die sagen, sie haben keinen Zugang zu den Eltern und sie wundern sich nicht, dass sich die Kinder radikalisieren. Müsste man da die Eltern nicht in die Pflicht nehmen? Und zwar auch mit Repressionen, dass man sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, wird das Sozialhilfegeld gestrichen zum Beispiel oder das Kindergeld.
Das Problem und die Realität zeigt, die Eltern sind meist selbst unbeholfen. Das heißt, die selbst kriegen vieles nicht mit, was die Kinder machen. Und über Social Media heute haben die Kinder Zugang überall. Ja. Und man kann, also das Problem besteht genau, was Pornografie angeht, Gewalt, nicht nur Missbrauch. Genau. Das heißt, die Eltern sind überfordert und jetzt von ihnen zu verlangen, kontrolliert die Kinder, das kann nur nach hinten gehen. Je mehr die Kinder das Gefühl haben, ich werde kontrolliert, desto mehr suchen sie nach Auswegen weg von zu Hause. Schauen sich die Biografien von vielen radikalisierten Jugendlichen. Sie haben sich nicht im Elternhaus radikalisiert, sie haben sich über Peergroups draußen oder über Social Media radikalisiert. Und die ersten, von denen sie sich getrennt haben oder gemeint haben, ihr seid Kuffar, ihr seid keine Muslime, waren die Eltern. Ja. Das heißt, die Eltern haben meist keine Handhabe. Mich rufen viele Eltern weinend an und sagen, ich erkenne mein Kind nicht. Mein Kind distanziert sich inzwischen auch von mir und wir versuchen und versuchen und wir erreichen das Kind nicht mehr. Der hört mehr auf Peergroups als auf uns. Und das ist das Dilemma. Das heißt, die Eltern alleine werden es nicht schaffen, das Problem zu beseitigen. Vielleicht könnte man gemeinsam mit den Eltern kooperieren oder Möglichkeiten öffnen für die Eltern. Was könnte man da machen, damit man den Zugang zumindest, ich sage vor allem Mütter, wenn das Jungs sind, ich sage den Müttern, bleibt Mütter, verliert nicht den Zugang zu den jungen Männern. Früher oder später brauchen sie euch. Das heißt, bleibt dran und diskutiert nicht inhaltlich, weil das hat keinen Sinn. Genau, aber bleibt da im Sinne von, ich liebe dich trotzdem, ich bin da jederzeit. Weil irgendwann werden sie im Stich gelassen, auch in diesen radikalisierten Milieus. Und die erste Person, zu der sie zurückkommen, wenn sie gutes Vertrauensverhältnis zu den Eltern, vor allem Mütter, sie gehen zur Mutter und sagen, Mama, die haben mich reingelegt. Oder der hat dies mit mir versucht, jenes. Habt immer offenes Ohr für die Kinder. Aber dann brauchen die Eltern Begleitung.
Betreuung, Begleitung. Ja. Jetzt hat sich das seit dem 7. Oktober natürlich auch verstärkt. Das war ein Brandbeschleuniger, aber das sind die Demonstrationen. Das Internet ist voller Hass und Hetze mittlerweile. Also es gibt kaum ein Posting eines Predigers oder was nicht in irgendeiner Form antizionistisch oder antisemitisch ist. Wie kann man dem entgegenwirken? Gibt es da noch eine Chance, diese Erzählform wieder zu ansatzweise ein bisschen einzudämmen, oder ist das verloren?
Ist sicher nicht verloren. Ist es verloren, wenn wir entscheiden, ist es verloren und wir tun nichts mehr und wir schauen nur zu, dann haben wir die Bühne ganz den Falschen, den Islamisten überlassen. Das dürfen wir nicht. Egal wie schlimm die Lage ist, wir müssen immer weiter dranbleiben und überlegen, wie können wir ernsthafte Programme und Schritte unternehmen, um Imame zu erreichen, Imame auszubilden, weiterzubilden, Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, wie gesagt, auch Eltern zu begleiten, islamischen Religionsunterricht auch an Schulen, da erreichen wir auch die jungen Menschen dadurch. Da wundere ich mich immer über manche, die sagen, wir müssen das abschaffen, so wie in Frankreich, wir brauchen keinen Religionsunterricht.
Also sind die eher nicht der Meinung, dass Religion aus den Schulen rausgehört?
Nein, also ein vernünftiger Religionsunterricht ist die beste Alternative gegen Radikalisierungsangebote, weil man den Kindern an die Hand, die Schlüssel an die Hand gibt oder das Werkzeug, selber in der Lage zu sein, zu unterscheiden, wenn sie in Social Media sind, zu unterscheiden zwischen menschenfreundlichen auf der einen Seite und menschenfeindlichen Angeboten auf der anderen Seite.
Aber wer soll den Religionsunterricht dann organisieren? Der Staat oder so wie jetzt die Religionsgemeinschaft oder die IGÖ in Österreich?
In Deutschland organisiert das hauptsächlich der Staat, in Österreich hauptsächlich die Religionsgemeinden. Ich habe in beiden Ländern gearbeitet. Ich muss ganz klar sagen, ohne Wenn und Aber, das Modell, dass der Staat das organisiert, in Kooperation mit Religionsgemeinden, ist viel sinnvoller, als wenn der Staat sagt, ich biete nur die Bühne an, ich biete nur das Geld, ich zahle, aber ich schaue nicht einmal nach der Qualifikation der Lehrkräfte, so wie oft der Fall ist in einigen Ländern, das ist problematisch.
Es gibt Vorschläge, dass es gemeinsame einen gemeinsamen Religionsunterricht gibt, also von den verschiedenen Konfessionen. Können Sie dem was abgewinnen?
Vieles auch. Also finde ich auch gut, solange es konfessionsgebunden ist, das heißt, dass der auch Orientierung bietet und nicht nur kundlicher Unterricht. Also der unterrichtet über die Religionen, so Art Wikipedia-Wissen, die machen das so, die beten so, sondern Orientierungsangebote auch normativ, also ist es besser, das so zu machen, die Argumente, die dafür stehen, sagen dies und jenes, lasst uns gemeinsam die Gegenargumente uns anschauen und sie vielleicht entkräften und so weiter. Das ist hilfreich. Und hilfreich gemeinsam, weil das separiert nicht. Also der Religionsunterricht wird nicht ein Raum, wo man sagt, und jetzt Muslime hier, Katholiken dort, Protestanten, weil die Gesellschaft sind gemeinsame. Und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen in Angesicht des anderen, das heißt, da kommen kritische Rückfragen. Da kommen Christen und sagen, ja, bei uns, wir haben vor 100 Jahren die Bibel auch so wortwörtlich gelesen und Gewalt haben wir so, aber heute machen wir es so. Wie macht ihr das so? Das heißt, da entstehen neue Räume der Reflexion, auch die es bis jetzt so nicht gab. Und deshalb finde ich gut, wenn man gemeinsam Religionsunterricht hätte.
Es gibt auch die Forderungen, kein Kopftuch von Mädchen in den Schulen, generell, dass Kleidung oder Symbole verboten werden. Können Sie dem was abgewinnen?
Es kommt darauf an, um welches Alter wir reden. Also wenn wir,
ich würde sagen, bis 16 Jahre.
Ja, also ich würde sagen, bis zur Mündigkeit darf man nichts.
Mündigkeit dann?
Also 14 Jahre laut, okay. Also man kann, Kinder können sich abmelden ab 14 Jahren vom Religionsunterricht. Also bis 14 Jahre, ich finde es schwierig, wenn die Kinder, wenn die Mädchen Kopftuch tragen, weil ist die Frage, haben sie das wirklich freiwillig? Ich meine, manchmal kommen Eltern und erzählen den Kindern, den Mädchen, schau mal, wenn du kein Kopftuch trägst, gehst du in die Hölle und Gott wird dich verbrennen. Aber entscheide du freiwillig. Ja, was sind das für eine freiwillige Entscheidung? Freiwillig bedeutet, ich lasse das Thema und das Kind, wenn er von sich auskommt und sagt, ich möchte nicht, dann ist seine Sache. Aber danach sollen die Kinder entscheiden oder die Mädchen selbst entscheiden. Aber was wichtig ist, dass wir darüber diskutieren, auch im Religionsunterricht, warum trägt man? Oder tragen diejenigen Kopftuch? Also ich finde es hochproblematisch, wenn man sagt, du musst dein Kopftuch tragen, damit du deine Reize vor den Männern schützt. Also diese Übersexualisierung der Frau und der Männer zu unterstellen, sobald sie Haare sehen, jetzt denken sie nur an das eine.
Wenn ich noch mal auf Social Media zurückkomme, die ganzen Prediger, die da agieren, die ja vehement dieses Kopftuch fordern. Es gibt auch wahnsinnig viele junge muslimische Frauen auf Social Media, die die Vorzüge des Kopftuchs dort präsentieren. Das ist so ein islamischer Mainstream-Lifestyle. Wir sind anders als die Gesellschaft. Wir wollen uns anders darstellen. Das ist doch hochproblematisch, oder?
Und vor allem, Sie sagen es ja, es ist eine gewisse Politisierung des Kopftuches. Da geht es nicht um einen spirituellen Hintergrund, so wie manche zum Beispiel im orthodoxen Judentum, wo manche Frauen Perücke oder so die Haare, Art Demut vor Gott, so. Oder manche Muslime, die beten mit einer Kappe, so, so wie auch Juden, auch manche Schulen, die beten beim Gebet als Zeichen der Demut nur vor Gott. Also das hat was Spirituelles von mir aus, aber das zu argumentieren, so rein, wir müssen uns erkenntlich machen, um zusammenzuhalten. Das ist eine Politisierung, dann ist es Identitätspolitik. Hat mit Religion, mit Gott nichts mehr zu tun, mit Spiritualität schon gar nichts. Und das ist aber eine innerislamische Aufgabe. Ich beobachte, wenn die Forderung oder dieses kritische Denken über und laute Denken über Kopftuch von Nichtmuslimen kommt, das verstärkt dieses Identitätspolitische im Sinne von, ah, schau mal, die sind gegen den Islam, heißt das, jetzt müssen wir erst recht Kopftuch tragen.
Ja, ja, das Argument ist immer, der Iran zwingt die Frauen, das Kopftuch aufzusetzen, in Europa werden sie gezwungen, es nicht aufzusetzen.
In dem Sinn. Also, genau, und deshalb, es muss eine innerislamische Aufklärung, die stattfindet, und die findet leider nicht genug statt.
Schönes Schlusswort. Dann sage ich danke für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.